Visionen einer integralen Spiritualität. Ich möchte an einigen Worten, Bildern entlang gehen, um zu erläutern, was ich unter diesem Thema verstehe. Das erste Wort ist Wimpernschlag. Wir sind in diesem zeitlosen Universum, Zeit machen nur wir, nur ein Wimpernschlag. Sie kennen die Geschichte von der Begegnung von Venus und Gaia. Sie begegnen sich und Venus sagt zu Gaia: Gaia, siehst du schlecht aus? Sag mal, bist du krank? Ja, sagt Gaia, ich habe Homo sapiens. Ein Witz. Entscheidend, und das wird sehr ernst, was die Venus darauf sagt. Mach dir keinen Kummer, das vergeht. Wer sind wir in diesem uferlosen, zeitlosen Universum? Was sollen diese paar Jahrzehnte, die wir hier auf dem absolut unbedeutenden Staubkorn am Rand des Weltalls herumlaufen? Das ist die Kernfrage. Warum bin ich eigentlich hier? Diese Frage hat sich schon Gilgamesch gestellt, der Herrscher von Uruk im heutigen Mesopotamien, 2700 Jahre vor Christus. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Das ist die Urfrage des Menschen, die sich eigentlich jeder einmal stellen muss, wenn er sich ernst nimmt. Ja. Dann hören wir heute, dass es Paralleluniversen gibt, dass es diese Universen geben muss, damit unseres überhaupt existieren kann, dass es sicherlich nicht nur einen Urknall gegeben hat und gibt, dass Universen, wie ich jetzt gelesen habe, wie Seifenblasen entstehen und vergehen. Wer sind wir? Was sollen diese paar Jahrzehnte? Und das ist die Frage, und darauf versuche ich Antwort zu finden als Mensch. Wir haben uns in eine ganz bestimmte Gestalt hineinentwickelt. Als der ostafrikanische Graben einbrach, etwa 8 Millionen vor Christus, 8 Millionen Jahre her, mussten unsere Vorfahren von den Bäumen herunter, denn Ostafrika versteppte. Sie mussten sich ihre Nahrung in der Steppe suchen. Und das hat offensichtlich ihr Bewusstsein, dieses prähominide Vorbewusstsein provoziert. Sie haben sich langsam in das hineinentwickelt, was wir Ratio nennen. Sie haben 5 Sinne entwickelt. In uns liegen sehr viel mehr Potenzen, die wir nicht entwickelt haben, weil wir nicht provoziert worden sind dazu. Manche haben sie entfaltet. Es gibt eine Ebene der Telepathie, der Television, der Präkognition. Aber im Grunde genommen sind wir genau das geworden, wozu wir aufgrund dieser Provokationen unserer menschlichen Situation uns entwickelt haben. Andere Wesen haben ganz andere Möglichkeiten entwickelt. Wir wissen heute, dass die Delfine relativ zu ihrer Körpergröße die gleiche Gehirnmasse haben. In diesem Gehirn gibt es Neuronenströme, gibt es Synapsen, die sicherlich eine ganz andere Welt erfahren, als wir sie erfahren. Vielleicht eine viel glücklichere Welt. Ich habe jetzt gelesen, dass man in einen Buckelwal aus einem Netz befreit hat, in das er sich verfangen hatte. 4 Taucher haben 1 Stunde gearbeitet, um den Wal frei zu bekommen. Nachdem der Wal frei war, schwamm er zu jedem der Taucher hin und bedankte sich mit einem Nasenstüber. Unglaublich. Die Beziehung unter uns, aber auch die Beziehung zu anderen Wesen, zu Tieren, die ist viel elementarer, als wir wohl meinen. Man nimmt an, dass es 100 Millionen Arten einmal auf diesem Planeten gab. Es sind nur noch 2 bis 5 Millionen übrig geblieben. Es gab uns nicht, niemand hat uns vermisst, das klingt salopp, es wird uns wieder nicht geben, Niemand wird uns vermissen. Und daher diese elementare Frage, warum sind wir denn da? Was sollen diese paar Jahrzehnte in diesem zeitlosen Universum für einen Sinn machen? Der Homo sapiens hat sich entwickelt aus dem Homo erectus, Homo pekinensis, Homo habilis, der Neandertaler. Unsere Vorfahren, mit denen wir wahrscheinlich gar nicht mehr kompatibel werden, wir könnten wahrscheinlich keine Nachkommen zeugen. Das heißt aber, wir bleiben hier nicht stehen als Spezies. Wir werden uns weiterentfalten, weiterentwickeln. Wir werden neue Ebenen des Bewusstseins erreichen, wenn wir uns nicht vorher über den Rand schaufeln. Wir erkennen, und das sagt uns die Naturwissenschaft, die Astrophysik, wir erkennen nur einen Bruchteil des Lebens. Das Universum ist was ganz anderes, als wir begreifen. Lisa Randall, eine Physikprofessorin aus Oxford, hat jetzt festgestellt, das uns bekannte und prinzipiell zugängliche Universum ist nur ein kleines Gebiet innerhalb eines Multi-Universums mit mehr als drei Raumdimensionen, mindestens fünf Dimensionen. Ein Postulat, das wir nicht nachvollziehen können, weil wir so nicht denken können. Die Gravitation, meint sie, spielt sich im Wesentlichen in einer fünfdimensionalen Welt ab. Der Kosmos ist ein Aspekt eines geistigen Universums. Materie ist nicht aus Materie. Das ist, was uns heute die Physik sagt. Dass Materie geronnener Geist ist. Dass im Hintergrund eine Bewusstheit steht, die diese Evolution gleichsam hervorbringt, ein Bewusstsein, das mit unserer Ratio nichts zu tun hat. Wir müssen erkennen, dass unsere Ratio eine Einschränkung ist, eine gewaltige Errungenschaft, macht uns zu Menschen, absolut positiv, gleichzeitig eine unglaubliche Einschränkung. Bewusstheit, aus dem heraus dieses Universum entsteht, sich ständig neu gestaltet, ist etwas ganz anderes als das, was unsere Ratio uns ständig vormacht. Und das zu begreifen, das ist etwas so Elementares, was ich hinüberbringen möchte, was ich vor allem auch den Wissenschaften sagen möchte. Unser ganzes Forschen auf dieser rationalen Ebene ist eine tolle Errungenschaft. Und gleichzeitig ist es das Forschen in einem ganz bestimmten Modell. Aus diesem Modell können wir nicht heraus. Dieses Modell machen unsere fünf Sinne, macht unser Verstand. Wir leben also in einem sehr kleinen Aspekt dieses ungeheuren Universums. Und daher wieder die Frage, was soll das denn, diese paar Jahrzehnte hier? Was haben sie für eine Bedeutung? Natürlich haben uns die Religionen Antwort gegeben. Sie haben uns Modelle geschaffen, damit wir nicht verzweifeln und aus Sinnlosigkeit uns selber umbringen, haben sie uns gesagt, so könnt ihr euch in diesem ungeheuren Universum verstehen. Aber Religionen sind Modelle, sind nicht die Wirklichkeit. Was uns die Theologie ja immer wieder gesagt hat, dass das Eigentliche, was wir Gott nennen, rational, bildhaft, nicht begreifbar ist. Das Eigentliche liegt also hinter dem, was wir als Menschen begreifen. Das ist so wichtig für mich, dass dieses Universum aus einer Bewusstheit entsteht, die nicht unsere rationale Bewusstheit ist, die das Rationale weit, weit übersteigt, ja wahrscheinlich etwas ganz anderes ist, als wir uns vorstellen können. Das Biotop ist eigentlich das, was sich entfaltet auf diesem Planeten. Die Neurobiologe Joachim Bauer hat in einem Buch »Warum ich fühle, was du fühlst« darauf hingewiesen, dass das Kernmotiv der Natur Kooperation ist. Dieses Selfish-Gen, das Darwin gefunden zu haben, meint, gibt es nicht, sagt er. Darwin hat uns die Evolution erläutert, und das stimmt auch, das ist kein Zweifel, aber dieses Selfish-Gen, das nur der mit dem größten Gebiss und dem giftigsten Stachel überlebt hat, das stimmt nicht. Es hat das Biotop überlebt. Es hat die Kooperation überlebt. Die Evolution setzt Kooperation voraus. Und da fragen wir uns nun, wir sind genau das Gegenteil. Wir haben uns in einen Narzissmus, in einen Egoismus hineinentwickelt, der unser Untergang sein könnte. Wir verfehlen uns momentan gegen die Grundstruktur des Universums. Und die heißt Gemeinschaft, Kooperation und nicht Egoismus, Egozentrismus und Narzissmus. Wir verfehlen uns momentan gegen die Grundstruktur der Evolution, indem wir uns immer wieder gegeneinander stellen. 100 Millionen Menschen haben sich im letzten Jahrhundert gegenseitig umgebracht. 100 Millionen Menschen. Es ist fürchterlich, sobald wir ich und du sagen konnten, hat Kain den Abel umgebracht. Und dieser Mythos hat sich in einer entsetzlichen Weise fortgesetzt. Wir haben, wenn wir zurückschauen in die Geschichte, nichts anderes getan, als uns gegenseitig umgebracht. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit am Gymnasium, das nehme ich meinen Professoren noch übel, ich habe nur Schlachten gelernt. Es ist uns viel zu wenig das mitgegeben worden, was eigentlich wesentlich menschlich wäre. Und dann sagt uns die Naturwissenschaft, redet von Finalität des Atoms. Der Kosmos ist zu vergleichen mit einem Netz. Jedes Atom ist mit jedem Atom verbunden. Und das gibt mir jetzt wieder die Bedeutung für mich selber. Ich bin in diesem Netz eine einmalige, unverwechselbare, einzigartige Masche. Aber ich mache nur Sinn als Netz. Als Masche mache ich keinen Sinn. Ein Atom macht keinen Sinn. Ein Atom macht nur Sinn im Molekül. Das Molekül macht nur Sinn in der Zelle. Und die Zelle macht nur Sinn im Großen und Ganzen. Wir machen nur Sinn im Großen und Ganzen. Und genau dagegen haben wir uns im Grunde genommen im Laufe unserer Evolution ständig verfehlt. Und dass du sollst, du musst, du darfst nicht der Religion, hat uns keinen Schritt weitergebracht. Keinen Schritt. Wir schauen uns zum Nahen Osten wieder, wo sich wieder einmal Religionen gegenseitig bekriegen. Wenn ich Papst gewesen wäre in Regensburg, ich hätte erst einmal an die Brust geklopft und hätte die Kreuzzüge zitiert und dann hätte ich gesagt, was der Dichter Rumi sagt, wenn du in das Gesicht eines anderen spuckst, spuckst du in dein eigenes Gesicht. Wenn in das Gesicht Jesu und Marien spuckst, spuckst du in dein Gesicht. Da sagt dieser Moslem Rumi, der genau erkannt hat, wie eigentlich alle Mystiker, dass die Liebe der Hintergrund und der Urgrund des Seins ist. Ich habe es die Kooperation genannt, aber Kooperation ist nur ein anderes Wort für Liebe. Ein gegenseitiges sich verstehen und zusammenarbeiten und zusammengehen. Wenn ich auf meine vielen Gespräche, die ich führe, in meinen Kursen zurückschaue, die Deutung des Lebens aus Glaubenssätzen ist sehr brüchig geworden. Eine Erhebung, Identity Foundation, in der Zeit veröffentlicht, sagt, dass nur noch 10% der Deutschen traditionell christlich glauben, aber 15% auf der Suche nach Erfahrung sind. Auch eine Religion muss sich dieser Transformation anpassen und darf nicht nur reformieren, darf nicht nur die Möbel im gleichen Stockwerk herumschieben, wie Ken Wilber sagt, sondern muss versuchen, in das andere Stockwerk zu kommen. Auch wir müssen in unserer Religiosität uns öffnen für neue Ebenen des Begreifens und Erkennens. Aber was tun wir momentan? Rückkehr zum Fundamentalismus, Kreationismus? Aber die Religion von morgen wird mystisch sein. Das hat uns Rana gesagt. Und er sagt noch etwas im Kreise seiner Mitbrüder. Und wenn das Christentum seine Mystik nicht wiederentdeckt, hat es keine Chancen in der Zukunft. Wer sind wir in diesem Stadium, in dem wir uns befinden? Philip Harter von der Stanford University stellte eine sehr eindrucksvolle Berechnung auf. Wenn die Erdbevölkerung ein Dorf mit nur 100 Einwohnern wäre, würde sich folgendes Bild ergeben. Es würden dort leben 57 Asiaten, 21 Europäer, 14 Nord- und Südamerikaner, 8 Afrikaner, 30 Weiße, 70 Farbige. 6 Menschen würden 59% des Reichtums besitzen. 6 Menschen besitzen 59% des Reichtums. Und alle wären US-Amerikaner. 80% würden in ärmlichen Behausungen leben, 70% würden nicht lesen können, 50 würden an Unterernährung leiden, einer hätte eine akademische Bildung und einer besäße einen PC. Das ist aber die Situation auf unserer Erde. Und wir ahnen, dass es so nicht weitergehen kann, dass es das nicht die Zukunft unserer Spezies sein kann. Und daher immer wieder die Frage, woher komme ich? Wer bin ich? Warum bin ich eigentlich da und wohin gehe ich? Darauf habe ich in meinem ganzen Leben Antwort gesucht. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, in der Theologie, in der Philosophie, in der Metaphysik, in der Theodizee habe ich sie nicht gefunden, dass sie mich wirklich befriedigt hatte. Aber wenn wir wirklich durchbrechen in neue Ebenen der Erfahrung, der Erkenntnis, bekommen wir auch eine Deutung unseres Lebens, den Sinn unseres Lebens gedeutet. Aber das wieder zurück zu übersetzen in unsere traditionelle Sprache ist ungeheuer schwer. Dann kommen die Neurobiologen und sagen, das sind doch nur Ausfälle. Da fehlt ja etwas, wenn du so eine Erfahrung machst. Es ist sehr schwer, solche Erkenntnisse, mystische Erkenntnisse, wieder in unsere ganz normale menschliche Situation hinüberzubringen. Vor etwa 5000 Jahren haben wohl die ersten Menschen im Norden Indiens eine solche transpersonale mystische Erfahrung gemacht. Sie haben versucht, sie weiterzugeben. Und sie gingen ganz sicher über den Himalaya nach China, wo sie zusammen mit dem Taoismus das Zen hervorgebracht hat, weiter nach Korea, nach Japan. Sie gingen nach Süden, was wir heute das kleine Fahrzeug nennen, Hinayana-Religiosität, hat die Form des Vipassana hervorgebracht vor allem. Sie gingen über die Seidenstraße nach Westen, in der Türkei, den Sufismus hervorgebracht im Islam. Ging weiter nach Alexandrien. Alexandrien war wohl der Mischpot der damaligen Zeit, wo Ost und West zusammentrafen. Diese Erfahrungsebenen, die Erfahrungswege gingen von dort zu den Wüstenfeldern. Sie gingen nach Westen über Kassian und Dionysius als Jesusgebet. Sie gingen nach Norden in die Ostkirche als Herzensgebet. Es ist also eine uralte Tradition, die sich innerhalb all der Religionen entwickelt hat. Eine mystische Tradition, die in eine Erfahrungsebene führen möchte, wo wir neue Deutungen, endgültigere Deutungen für unsere Existenz bekommen. Es gibt ein Urwissen in uns. Wir haben eine Ahnung, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Wir haben eine Ahnung von dem, was weder geboren ist noch sterben kann. Rudolf Otter nennt das das Kreaturgefühl. Wir sind so nicht zufrieden, wie wir sind. Die Deutungen, die wir erhalten aus Philosophie und Theologie, reichen uns nicht mehr aus. Es gibt die alte Geschichte von einem Jünger, der das Antlitz der Göttin sehen wollte, aber das Antlitz der Göttin im Tempel war mit einem Schleier verhüllt. Und es ging die Rede, wer den Schleier lüftet, das Antlitz der Göttin sieht, der muss sterben. Und der Jünger sagte sich, lieber sterben, als ewig von dieser Ursehnsucht geplagt zu sein, das Antlitz der Göttin zu sehen. Und er ging in den Tempel, lüftete den Schleier und was sah er? Er sah sich selber. Er sah sein wahres Wesen, das hinter diesem Schleier des Ich verborgen liegt. Für mich ist die nächste Stufe der Evolution, diesen Schleier durchlässig, durchsichtig zu machen, um zu begreifen, dass wir mehr sind als das, was wir Ich nennen. Dass unser Ich eine Eingrenzung darstellt. Und manchmal meine ich, dass die Existenzphilosophie, dass ein Camus, ein Heidegger, ein Sartre mehr auf diese Ebene hingewiesen hat, die waren keine Mystiker, aber mehr auf diese transzendentale Ebene hingewiesen haben als die Theologie selber. Die Theologie schaut zurück. Sie schaut in die Tradition, was durchaus berechtigt ist. Aber sie müssen auch nach vorne schauen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Aber unser Glaubensbekenntnis war fertig 451 im Konzil von Chalkedon. Und damals glaubte man, die Erde sei der Mittelpunkt. Und alles drehe sich um die Erde. Und der Mensch sei die Krone der Schöpfung. Heute können wir nur lächeln über so eine Annahme. Wer sind wir? Wieder die Frage. Wir sagen heute nach dem, was wir wissen, wir sind etwas ganz anderes, als wir gemeint haben zu sein, als unser Glaubensbekenntnis gemacht wurde. Das heißt, wir brauchen auch eine neue Interpretation unseres Glaubens, unseres Glaubensbekenntnisses. Die Religion von morgen wird mystisch sein oder sie wird nicht mehr sein. Nochmal Rana. Der Mensch von morgen wird ein Erwachter sein, sagt er, oder wird nicht mehr sein. Unser Innerstes ist ungeboren, unzerstörbar. Wie bekommen wir mehr von dieser Erfahrung und Erkenntnis unseres wahren Seins? Wir müssen zuerst diesen fürchterlichen Dualismus überwinden, den wir im Abendland gezüchtet haben. Zurückgehend auf Aristoteles, wahrscheinlich sehr viel stärker, ist ein Jammer, dass zum Beispiel Thomas von Aquin nur Aristoteles kannte. Plato kannte er noch nicht, er war noch nicht übersetzt. Nur eine kleine Schrift kannte er. Unser ganzes Glaubenssystem ist eigentlich aufgebaut auf dieser hellenistischen Philosophie eines Aristoteles. Wir haben viel zu viel Hellenismus in unserer Theologie und wir haben auch viel zu viel Paulinismus in unserer Theologie und viel zu wenig Jesuanismus. Das habe ich als Student gelernt in meinem Neuen Testament, lateinisch und griechisch, übersetzt von Nestle, steht das vorne in der Einleitung bereits. Das heißt also, es bedarf auch einer Neubesinnung dieses christlichen Hintergrundes. Und warum sind wir da? Darauf gibt es für mich nur eine einzige Antwort. Wir sind da, um ganz Mensch zu sein. Diese hintergründige Wirklichkeit, der wir den Namen Gott gegeben haben im Westen, möchte in dieser Struktur, zu dieser Zeit, an diesem Ort Mensch sein. Es gibt keinen anderen Grund, plausiblen Grund, warum ich hier bin. Hier und jetzt möchte sich diese hintergründige Wirklichkeit als diese Struktur zum Ausdruck bringen. Ganz Mensch sein. Aber Mensch sein mit allen Potenzen, die mir gegeben sind. Mit weniger Einschränkungen, die wir uns selber machen. Aber das ist unsere eigentliche Berufung. Wir haben sonst keinen Grund, hier zu sein. Es zählt nur der Augenblick. Warum bin ich hier? Um hier zu dieser Zeit, an diesem Ort, in dieser Struktur ganz das zu sein, was diese hintergründige Wirklichkeit sein möchte. Wir sind etwas anderes, als wir meinen zu sein. Ich bin nicht das, was mein Ich mir ständig vorsagt. Das Wort Ferien vom Ich fiel vorhin. Eigentlich geht es in unserem Erkenntnisweg darum zu begreifen, dass Ich ist nicht die Mitte unserer Existenz. Das Ich ist nur das Instrument, auf dem ein viel umfassenderes, tieferes spielt. Aber wir haben uns in dieses Ich hinein entwickelt. Wir haben uns in dieses Ich nicht nur verliebt. Es dominiert dermaßen, dass es zum wirklichen Grund für all unsere Auseinandersetzungen geworden ist. Unser Ich ist der Grund, unser Egoismus, Narzissmus ist der Grund für alle Auseinandersetzungen, die wir auf dieser Welt haben. Und die großen Erzieher der Menschheit, sagt Sloterdijk aus Karlsruhe, einer der progressiven Philosophen, die großen Erzieher der Menschheit, die Lehrer und die Priester haben jämmerlich versagt. Damit sagt er nichts gegen Priester, nichts gegen Lehrer. Er sagt nur, die Moral, dass du sollst, du musst, du darfst nicht mit Strafandrohung, hat uns keinen Schritt weitergebracht. Nirgendwo sind die Gefängnisse voller als in den USA. Um mich zu begreifen, als diese, jetzt will ich ein paar Bilder nennen, als diese ganz individuelle Welle in diesem zeitlosen, göttlichen Ozean. Das ist meine Aufgabe. Mich zu begreifen als eine Welle, aber nicht nur als Welle, sondern als eine Welle des Ozeans Gott, kann ich jetzt sagen. Dass etwas in mir sich ausdrücken will, gleichsam spielen will, was viel hintergründiger, gewaltiger ist als mein Ich. Oder das Bild vom Schachspiel. Ich bin eine ganz individuelle, einmalige Schachfigur. Und ich meine zu spielen und ich spiele auch. Aber in Wirklichkeit bin ich der, die gespielte. Es spielt sich dieser göttliche Hintergrund als diese Figur, diese Struktur, die ich bin. Und das ist für mich die Religiosität der Zukunft. Und wenn wir uns so begreifen, werden wir uns auch anders verhalten. Denn aus diesem anderen Begreifen kommt eine andere Ethik. Kommt die Ethik, in der wir uns als Einheit verstehen. Ich bin eine Welle in diesem Ozean. Und wenn ich begreife, wer ich wirklich bin, begreife ich Ozean. Und begreife ich, dass alle anderen Wellen eben auch Ozean sind zuallererst. Und dann erst Wellen. Die Pferde hatten das Bild vom Baum, den Ästen. Die Äste können sagen, ich bin ein Ast, das sind noch mehrere Äste, wunderbar. Aber wenn der Ast begreift, was er wirklich ist, begreift er, dass er Baum ist. Und dieses Begreifen fehlt uns einfach. Wir denken immer nur an die Äste, wir denken immer nur an die Wellen. Wir begreifen nicht, dass wir eben Baum sind, dass wir Ozean sind, und zwar zuallererst. Ich habe vorhin vom Netz gesprochen, als eine ganz individuelle Masche in diesem Netzuniversum. Darin liegt unsere Bedeutung, ganz individuell Masche zu sein. Aber wir machen allein keinen Sinn, wir machen nur Sinn als Netz. Und das Wunderbare ist, und das Erschreckende ist, es ist gleich, an welcher Masche ich ziehe, das ganze Universum geht in Bewegung. Das heißt, mein Hiersein, so wie ich bin, hat einen unglaublichen Einfluss auf das Ganze. Und nicht nur das, was ich mache, sondern mein Dasein, so wie ich mich selbst erfahre. Mein So-Sein wirkt auf die anderen. Nicht nur das, was ich tue, was ich rede, was ich predige und so weiter. Ein anderes Bild. Ich bin ein ganz individueller Tanzschritt dieses Tänzers Gott. Ein einmaliger, unverwechselbarer Tanzschritt. Aber ich bin der, die Getanzte. Der Tänzer tanzt sich selber als dieser Tanzschritt, der ich bin. Sie sehen, wie mir das auf der einen Seite eine unglaubliche Bedeutung gibt. Mir sagt, warum ich eigentlich da bin, in diesem zeitlosen Universum. Warum ich hier und jetzt da bin, ja da sein muss. Eckhart würde sagen, wenn ich nicht wäre, wäre Gott nicht. Er will damit sagen, es kann aus diesem Universum nichts, aber auch gar nichts herausfallen. Hier bin ich der einmalige, unverwechselbare Tanzschritt dieses Tänzers, den wir Gott nennen. Und ich möchte, dass wir uns mehr und mehr so begreifen. Wir stecken zu sehr in unserem Narzissmus, in unserem Egoismus. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Mann, der seiner Freundin jede Woche einen Brief schrieb. Er wohnte weit weg und schrieb, ja, sobald ich nach Hause komme, werden wir heiraten. Er hat sich das schon alles ausgemalt, wie das sein wird. Und eines Tages schreibt ihm die Freundin zurück, sie wird den Postboten heiraten. Wir sind mit dem Postboten verheiratet, wir sind mit unserem Verstand verheiratet. Und das ist einfach nicht ausreichend. Es gibt so viele Gleichnisse, das Höhlengleichnis von Plato. Ja, da sitzen diese Geschöpfe da in der Höhle, starren auf eine Felswand, hinter ihrem Rücken brennt ein Feuer und erscheinen vorne auf der Felswand, erscheinen Gestalten, sie hören Töne und sie sind fest überzeugt, sagt Plato, das, was sie da vorne sehen, das ist die Wirklichkeit. Und Plato fragt, was wäre denn, wenn einer sich freimachen würde und würde hinauf ins Tageslicht gehen. Er wäre zuerst geblendet, würde, sagt Plato. Er würde vielleicht erst bei Nacht spazieren gehen. Aber dann ging er hinunter, um denen zu sagen, das ist nicht die Wirklichkeit da vorne, was ihr euch da auf der Felswand anschaut. Die Wirklichkeit ist da oben. Aber Plato sagt schon, was würden die ihm antworten da unten? Die würden sagen, du hast deine Augen verdorben. Wärst du hier geblieben? Du täuschst dich gewaltig. Hier unten ist das Eigentliche. Und so ist es mit unserer Ich-Struktur. Wir sind so vernarrt, diese Ich-Struktur, dass es ungeheuer schwer ist, jemand begreifbar zu machen. Es gibt andere Ebenen, in die wir hineinwachsen können als Wesen. Wir sind die Gespielten dieses hintergründigen Spielers, den wir Gott nennen. Wir sind die Gespielten. Und als solche zu erfahren, gibt uns eigentlich die Bedeutung für das Hier und Jetzt in diesem zeitlosen Universum. Wir sind auch der Spieler. Das, was wir Leben Gottes nennen, lässt sich nicht teilen. Ist einmalig, einzigartig. Und daher sind wir nicht nur der Tanzschritt, wir sind auch der Tänzer. Und darum sind wir nicht nur die Spieler, wir sind auch die Gespielten. Und ich sage ja, leidenschaftlich ja, zu dieser meiner Existenz hier und jetzt. Und ich spiele und ich freue mich und ich warte nicht, dass das alles vorbei ist. Man tanzt doch nicht, um möglichst bald fertig zu sein mit dem Tanz. Man tanzt um des Tanzes willen. Und so, glaube ich, sollten wir uns verstehen, jetzt wirklich Tanzschritte dieses Tänzers Gott zu sein. Ich spreche in Bildern, weil ich mit Konzepten und Vorstellungen das alles nicht so hinüberbringen kann, wie das in einem Bild möglich ist. Und so sollten wir eigentlich unser Leben feiern, ja. Wir Menschen haben Rituale. Rituale sind sehr wichtig. Wir feiern Geburtsrituale, Hochzeitsrituale, Beerdigungsrituale. Wir feiern Geburtstage. Wir feiern verschiedene Feste. Rituale sind uns sehr wichtig geworden. Aber unser ganzes Leben so, als ein Ritual zu verstehen, als dass sich diese hintergründige Wirklichkeit selber feiert und ausdrückt. Unserem Leben eine ganz andere Bedeutung zu geben. Bedeutung zu geben. Wir sind viel mehr und viel wichtiger, als wir meinen zu sein. Und Gott ist für mich nicht ein kultisches Objekt. Er will nicht auf diesem oder jenem Berg verehrt werden. Er will erkannt werden. Er will gelebt werden. Gott will gelebt werden. Hier und jetzt gelebt werden. Er agiert sich selber als diese Person, die ich bin. Und mehr davon zu begreifen, zu erfahren, das ist eigentlich der Weg, der uns in eine umfassendere Erfahrung führen soll. Aber am Ende geht es darum, ganz Mensch zu sein. Und unser Ich, die gewaltige Errungenschaften der Evolution, gleichzeitig das große Hindernis. Vor kurzem stand in einer deutschen Zeitschrift unter dem Titel Die Suche nach dem Ich zu lesen, dass die Neurologen und Neurobiologen plötzlich darauf kommen, dass es kein Ich gibt, was die Mystiker schon längst wissen. Unsere eigentliche Existenz ist nicht unsere Ich-Existenz, sondern ist das, was wir zutiefst sind, was weder geboren ist noch sterben kann, was sich nur als diese Struktur ausdrückt. Dieses Ich, das uns so dominiert, ist nicht unser eigentliches wahres Wesen. Und das ist für mich der nächste Schritt. Und das ist in der Evolution des Menschen, das ist nicht nur eine Vision. Das ist für mich das A und das O. Wenn wir uns nicht dorthin weiterentwickeln, haben wir wahrscheinlich als Menschen keine Chancen zu überleben. Es gab uns nicht, niemand hat uns vermisst. Es wird uns wieder nicht geben, niemand wird uns vermissen. Aber jetzt haben wir eine unglaubliche Bedeutung. Wie öffnen wir diese Eingrenzung des Ich für ein umfassenderes Begreifen von Wirklichkeit? Heute Nachmittag, für die, die bleiben, wollen wir ein paar Übungen machen in diese Richtung. Der Mensch ist noch nicht zu seinem wahren Wesen erwacht. Wir können sehr viel mehr sein, als wir meinen zu sein, wenn wir versuchen, in neue Erkenntnisebenen, Erfahrungsebenen zu kommen. Die Naturwissenschaft spricht von Selbsttranszendenz als der Grundstruktur des Universums. Sie spricht vom Holon, aus dem sich das ganze Universum zusammensetzt. Holon, Holos heißt eins, ganz. Das Atom ist ein Holon, aber das Atom macht allein keinen Sinn. Es macht nur Sinn im Molekül, wie ich schon sagte, das Molekül in der Zelle. Und dann geht es weiter bis in das Universum hinein. Und das ganze Universum beruht auf Selbsttranszendenz. Nur der sich öffnen kann zum anderen hin, wird überleben. Wir verfehlen uns momentan als Spezies gegen diese Grundstruktur des Universums, gegen die Grundstruktur der Evolution, die Einheit und Gemeinschaft ist. Sie können auch sagen, wir fehlen uns gegen die Grundstruktur der Evolution, die letztlich Liebe ist. Und das ist eigentlich die Botschaft des Christentums. Jesus ist für mich der das Reich Gottes verkündet hat. Das Reich Gottes, das Inwendigste, das du bist. Das Reich Gottes ist in dir. Das Reich Gottes ist ausgebreitet über diese Erde. Du musst umkehren, du musst wiedergeboren werden, um in diese neue Ebene der Erkenntnis und Erfahrung hineingeboren zu werden. Das ist für mich der eigentliche Auftrag, mit dem Jesus in diese Welt getreten ist. Und darum kann er sagen, bevor Abraham ward, bin ich. Und das kann jeder von uns sagen. Bevor Abraham ward, bin ich. Denn das, was wir zutiefst sind, ist zeitlos. Wir partizipieren alle an diesem Leben, das wir Leben Gottes nennen können. Und wie kommen wir dorthin? Eigenartigerweise kommen wir dorthin durch den Weg des Lassens, nicht über das Machen. Diese wunderbare Parabel vom verlorenen Sohn, die ich etwas anders deute, als sie Benedikt XVI. In seinem Buch gedeutet hat. Diese Parabel ist eine uralte Geschichte, wie sie in ganz Zentralasien erzählt wird. Der König hat ein Kind, das plötzlich vermisst wird. Es ist nicht mehr da. Niemand weiß, wo es hingekommen ist. Alle Suchen ist vergebens. Eines Tages sieht der König vor seinem Schlosstor einen jungen Mann, einen jungen Bettler stehen und erkennt in ihm sofort seinen Sohn. Er schickt einen Diener, holt ihn herein, aber der Sohn, der Bettler, weiß nicht, wer er ist, er flieht. Der König sagt zu einem Diener, du machst dich selbst zum Bettler und bringst diesen Bettler, jungen Bettler, zurück. Der junge Bettler kommt zurück, er wird Gärtner, Obergärtner, er wird Koch und Oberkoch, Minister, Ministerpräsident, wie die Geschichte so geht. Und auf dem Sterbebett sagt der Vater, das ist mein Sohn, das ist der Erbe. Er hat vergessen, wer er ist. Und das ist eigentlich die Botschaft vom sogenannten verlorenen Sohn. Es geht etwas anders, der Sohn sagt, das kann doch nicht das Leben sein, was ich hier lebe im Elternhaus. Das muss doch irgendwo draußen liegen. Gib mir mein Erbe, sagt er zum Vater. Und er geht hinaus und sucht, probiert alles aus. Und als er alles verschleudert hat, ja, wird er, wie die Geschichte sagt, zum Schweinehirt. Er hat nicht einmal mehr das zu essen, was die Schweine fressen. Und dann fällt ihm ein, ich gehöre doch wo ganz anders hin. Und er erinnert sich an sein Vaterhaus. Und der Vater hebt nicht den Zeigefinger und sagt, ich habe das ja gleich gesagt, wärst du daheim geblieben. Nein, er sagt, gebt ihm einen Ring an den Finger, gebt ihm ein richtiges Gewand und gebt ihm Schuhe an die Füße und jetzt feiern wir ein Fest. Jetzt hat er endlich kapiert, wer er ist. Und der Sohn, der zu Hause geblieben ist, der hat es nicht verstanden. Anscheinend müssen wir durch all diese Wirrungen und Leiden hindurch, um zu begreifen, dass wir etwas ganz anderes sind, als wir meinen. Ich könnte weiterfahren mit der Geschichte von Hans im Glück. Also seinen Goldklumpen verdient, den hat er jetzt direkt auf der Schulter. Jetzt hat er alles, sein Bankkonto, sein Haus und seine Familie und seinen Urlaub und was es so gibt. Aber er merkt, er drückt, das ist, kann es doch nicht sein. Kommt einer mit dem Gaul, gib mir dein Gaul, damit ist doch viel besser voranzukommen. Der Gaul wirft ihn ab. Kommt einer mit der Kuh, das wäre doch etwas, Milch, Butter und so weiter. Die Kuh ist so langsam, da kommt man ja nicht voran. Da kommt einer mit der Gans oder dem Schwein, ich weiß nicht mehr alles, mit der Gans und sagt, Gänsefett, Federn für mein Bett, das wäre doch wunderbar. Aber das ist es auch nicht. Da kommt dann ein Scherenschleifer mit einem Wetzstein, sagt, Hans, das wäre es doch. Damit könntest du dein Geld verdienen und gib mir doch die Gans. Du kriegst den Wetzstein dafür. Und der Hans nimmt den Wetzstein. Und dann geht er zum Brunnen und trinkt, dann fällt ihm der Wetzstein in den Brunnen. Und was macht der Hans? Er kniet sich nieder und dankt Gott, dass er jetzt frei ist. Eine Geschichte natürlich, aber sie sagt uns, dass am Ende nicht um das Besitzen geht, sondern dass am Ende um das Lassen geht. Ja? Und dass wir eigentlich das eigentlich in uns selber tragen und nicht irgendwo draußen finden können. Die westöstliche Spiritualität, eigentlich geht es um diese Grunderfahrung des Menschen, die uns Weise, die durchgebrochen sind auf die andere Ebene, zu lehren versuchen. Diese Spiritualität hat eigentlich zwei Grundstrukturen. Eine Vereinheitlichung des Bewusstseins an einem Fokus und eine Entleerung des Bewusstseins. Um was geht es am Ende? Am Ende geht es in allen wirklich spirituellen Wege nur um eine einzige Sache. Wie kann ich das Ich zurücknehmen, damit das aufscheinen kann, was ich zutiefst bin? Und alle spirituellen Wege, ob ich jetzt die Wege des Zen nehme, das Dzogchen, der Tibeter, das Vipassana, oder Kriya-Yoga, Raja-Yoga, der Weg des Patanjali im Hinduismus, oder den Weg der Sufis im Islam, oder den Weg der Kabbalah im Judentum, oder den Weg der Mystik im Christentum. Hier haben Menschen uns zu zeigen versucht, es gibt noch etwas, eine Ebene, wo wir eigentlich zu Hause sind. Und sie haben uns gesagt, du musst dir einfach die Mühe machen, immer wieder zurückzukommen zu dir selber in den Augenblick. Und darin besteht eigentlich die ganze Übung, zurückzukommen in den Augenblick. Dieses Ich, das ständig wandert, uns etwas vorspielt, einmal anzubinden an das Hier und das Jetzt. Und wenn uns das gelingt, sagt die Mystik, dann öffnet sich etwas und wir begreifen einen Hintergrund, der immer da ist, aber durch die Aktivität verdeckt wird. Wir werden heute Nachmittag nochmal auf diese Wege zu sprechen kommen. Es gibt drei Ebenen des Religiösen. Das, die fundamentalistische Ebene, ich meine das jetzt gar nicht negativ, eine Ebene, die sagt, ich glaube das, was hier geschrieben steht, und das gibt mir Sinn für mein Leben, das reicht mir. Es gibt die theologische Ebene, die sich Gedanken macht über eine letzte Wirklichkeit, Modelle schafft, so kannst du dich selber, so kannst du eine hinterkündige Wirklichkeit verstehen. Und es gibt die mystische Ebene und die sagt, es gibt noch ein Erkennen. Und wenn du da hineinkommst, dann geht dir noch etwas auf, was dir dein Verstand und deine Sinne nicht sagen können. Und diese drei Ebenen finden sich in allen Religionen. Und es scheint, dass wir tatsächlich an einer neuen kopernikanischen Wende stehen und der Mensch begreift, Religion kann mehr sein als Glaube an, Religion kann auch Erfahrung sein. Das ist eigentlich das, was uns die Mystiker sagen. Johannes vom Kreuz spricht nicht von einem Glauben an. Er spricht von dieser Öffnung in die Unendlichkeit hinein, die wir Gott nennen. Und Urbina, einer der besten Kenner von Johannes vom Kreuz, hat einmal eine Kolumne geschrieben, als der Papst Johannes Paul noch in Spanien war. In dieser Kolumne stand, dass Johannes Paul seine Doktorarbeit über den Johannes vom Kreuz geschrieben hat. aber dass wir diese Doktorarbeit als eine Jugendsünde des Papstes betrachten müssen. Verstanden hat er von Johannes vom Kreuz nichts. Er hat über den Glauben bei Johannes vom Kreuz geschrieben, über den Glauben an, und den kennt Johannes vom Kreuz nicht. Er kennt nur den Glauben, der eine absolute Öffnung bedeutet in diese Unendlichkeit hinein, die wir Gott nennen. Und das ist wohl auch die Zukunft der Religion und die Zukunft auch unseres christlichen Glaubens. Wir wollen keinen Synkretismus. Jede Religion soll bleiben, was sie ist, aber sie soll ihre Anhänger weiterführen, auch in die Erfahrung dessen hineinführen, was Jesus gemeint hat unter dem Reich Gottes in uns. Und diese Wege sind eigentlich in allen Religionen bekannt. Und wenn die Religionen diese Wege gehen, kommen sie auf den gleichen Gipfel. Und da ist die Einheit der Religion. In ihrem Bekenntnis können sie ganz verschieden sein. Das ist wie eine Kathedrale mit vielen Fenstern. Alle Fenster sagen etwas aus über eine hintergründige Wirklichkeit in einer ganz anderen Weise, aber alle diese Fenster werden von dem einen Licht erleuchtet. Und um dieses eine Licht geht es, das zu begreifen. Und da ist die Einheit der Religion. Als Glasfenster, als Bekenntnisse sollen sie ruhig verschieden bleiben. Aber sie sollen die Menschen in die Erfahrung dieses Hintergrundes führen, in das Licht führen. Das ist das eigentliche Anliegen oder sollte das eigentliche Anliegen der Religionen sein. Keinen Synkretismus. Jede Religion soll bleiben, was sie bekennt, soll bereit sein für einen Transformationsprozess, damit er den Menschen dieser Zeit etwas zu sagen hat. Aber eigentlich sollten alle Religionen auf diesen einen Gipfel führen. Da ist die wahre Einheit in der Erfahrung dieser Wirklichkeit, die uns Menschen möglich ist, wenn wir das vordergründige Ich durchbrechen. Ich möchte abschließen. Ich glaube, dass diese mystische Ebene die nächste Stufe in der Evolution des menschlichen Bewusstseins ist. Wir haben uns entwickelt aus einem prähominiden Vorbewusstsein ins archaische, magische, mythische und jetzt ins mentale, rationale hinein. Warum sollte die Entwicklung des Menschen da stehen bleiben? Und es ist offensichtlich, dass die nächste Stufe eine transrationale Stufe ist, dass Ratio, diese große Errungenschaft, wenn wir dabei bleiben, eine Einengung bleibt. Und dass es darüber andere Erkenntnismöglichkeiten gibt. Und dort liegen auch die verwandelnden Kräfte. Ich habe vorhin schon gesagt, die Moral hat uns nicht weitergebracht. Natürlich müssen wir unseren Kindern sagen, wie sie leben sollen in dieser Gesellschaft. Aber dass du sollst, du musst, du darfst nichts unter Strafandrohung, schauen wir doch hinein in die Welt, wie es aussieht. Und für mich gibt es nur aus mehr Begreifen, aus diesem transpersonalen Bewusstseinszustand, aus dieser Erkenntnis auch eine wirkliche Deutung für mein Leben. Warum bin ich da? Was sollen diese paar Jahrzehnte auf diesem absolut unbedeutenden Staubkorn des Weltalls? Da liegt die eigentliche Deutung. Die Deutung lautet: hier und jetzt bist du die einmalige Inkarnation dieser hintergründigen Wirklichkeit. Und das nicht nur zu wissen, das auch zu begreifen. Darum geht es letztlich. Und dort liegen auch die heilenden Prinzipien für unseren politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen. Nur wenn wir dorthin kommen, werden wir bereit sein zu teilen. Und das ist überhaupt das Kriterium für unser Zusammenleben, das wir nur schaffen, wenn wir die Einheit erfahren, wo wir uns nicht mehr gesagt werden muss, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sondern wo wir das erfahren, dass es diesen Nächsten eigentlich gar nicht gibt. Wenn ich erfahre, dass das Leid des anderen mein Leid ist, wie der Sufi-Mystiker des Islam gesagt hat, wenn du in das Gesicht eines anderen spuckst, du spuckst in dein eigenes Gesicht. Erst wenn wir das erfahren, werden wir uns auch ändern. Es ist ein neues Paradigma der Religion im Entstehen. Ich bin nicht Materie, die eine spirituelle Erfahrung macht. Ich bin dieses hintergründige Bewusstsein, dass diese menschliche Erfahrung macht. Und die Frage ist daher nicht, braucht der Mensch Religion? Der Mensch ist Religion. Er ist der Vollzug des Göttlichen in diesem Universum. Und diese Religiosität ist keine Regression, wie manche immer wieder meinen. Flucht aus der Wirklichkeit, ganz im Gegenteil. Im Zen sagen wir, das Ziel ist die Rückkehr auf den Marktplatz. Joseph Beuys hat gemeint, das Mysterium spielt im Hauptbahnhof. Oder wenn ich das Gleichnis von Eckhart nehme, Maria und Martha. Nicht Maria, die verzückt zu Füßen Jesus sitzt, hat es erreicht, sondern Martha, die in der Küche werkelt. Sie ist durch das hindurchgegangen. Das Ziel ist also das ganz normale, gewöhnliche Leben. Darum ist ein solcher Weg nicht Regression, im Gegenteil, es ist ein Einstieg in das Leben. Und darum ist alle Mystik revolutionär. Und darum stößt sie immer wieder an. Und darum hat man Mystiker verbrannt angefangen oder umgebracht angefangen von Sokrates über Margaret Porret, eine junge Frau, die gesagt hat, meine Erfahrungen sind meine Erfahrungen, ihr könnt mich verbrennen. Giordano Bruno, den man auf den Scheiterhaufen gesetzt hat. Madame Guyon, eine Französin, die man 10 Jahre in der Bastille eingesperrt hat. Eine Frau mit 4 Kindern. Andere, die einfach gebrandmarkt worden sind von der Institution. Diese Urangst der Institution, dass da eine Erfahrung kommen könnte, die ist heute genau noch so lebendig wie zu Zeiten Platos, als der, der oben im Licht war, hinunterging und gesagt hat, ihr täuscht euch. Das Eigentliche ist oben im Tageslicht. Unten bekommen, der müsste auch unserer Tage gesagt, nein, du bist verrückt geworden. Die Wahrheit ist da unten im System. Da musst du sie finden. Wir brauchen daher auch in der Religion eine Transformation, einen Umstieg in ein neues Stockwerk. Nicht nur, wie ich vorhin schon sagte, ein Herumschieben von Möbeln im gleichen Stockwerk. Das haben wir ausgiebig getan, tun wir ausgiebig zurzeit wieder. Wir brauchen eine tiefere Erkenntnis und Erfahrung. Und ich würde noch einmal sagen, mehr Jesuanismus in unserer Religion. Wir haben viel zu viel Hellenismus, Paulinismus, Romanismus und andere Ismen darin. Und ich würde mir ein paar Theologen wünschen, die sich hinsetzen, wie unsere Väter auch in den ersten 400 Jahren, und sagen würden, jetzt lasst uns doch einmal ein Glaubensbekenntnis machen, dass unser Jahrhundert das einzige Jahrhundert wirklich nachvollziehen kann und die Menschen verstehen. Ich halte sehr viele Vorträge, habe viele Begegnungen. Die Menschen verstehen die Terminologie unserer Religion nicht mehr. Die Jungen wissen nicht mehr, was das überhaupt heißen soll, was ihnen da gesagt wird. Wir brauchen also auch eine neue Terminologie, um den Menschen das zu vermitteln, was Jesus eigentlich gebracht hat oder bringen wollte. Aber ich bin also ein Optimist. Ich möchte schließen mit einem Wort von Erasmus von Rotterdam. Der sagte, alles, was ich sagte, sei Gespräch, nichts sei ein Rat. Ich würde nicht so kühn reden, wenn Sie mir folgen müssten. Also das ist meine Vision, die ich Ihnen vorgetragen habe. Sie müssen nun selber entscheiden, ob Sie mitgehen wollen. Aber ich möchte auch enden mit einem Wort von Eckhart. Der hat einmal gepredigt in St. Andreas in Köln. Und dann hat er den Eindruck, was ich heute gesagt habe, also das ist wohl nicht so ganz angekommen. Darum schloss er seine Predigt. Wer das verstanden hat, was ich gepredigt habe, dem vergönne ich es wohl. Wäre niemand da gewesen, ich hätte es dem Opferstock da hinten in der Kirche predigen müssen. Jetzt wissen Sie, warum ich da bin.